SWR 2 Zeitgenossen.
Mein Gast heute ist Michael Blume, Religions- und Politikwissenschaftler und seit 2018 Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Ein schwäbischer Protestant, in Filderstadt geboren, mit einer Muslimin verheiratet, und all das, sein Einsatz gegen Antisemitismus und für den Dialog der Religionen, hat ihn einige Male schon zur Zielscheibe von Hassattacken, vor allem in den sozialen Medien, gemacht. Er wird uns davon erzählen, auch von der Gefahr, die von Verschwörungsmythen ausgeht, vor denen er seit Jahren warnt in einem eigenen Podcast. Daneben hält er Vorträge, bloggt und schreibt Bücher zum Thema. Michael Blume, herzlich willkommen bei den Zeitgenossen.
Hallo Herr Papst, hallo.
Herr Blume, wir haben nur eine Dreiviertelstunde, uns mit all dem zu befassen, was Sie umtreibt. Das ist eine ganze Menge. Mein Eindruck, Sie haben nicht nur keine Scheu vor schwierigen Themen und Aufgaben, Sie suchen sie geradezu. Ist da was dran?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass meine Eltern aus der ehemaligen DDR damals gekommen sind, Fluchtversuch, Stasihaft, mein Vater, und ich bin dann aufgewachsen im Bibelgürtel rund um Stuttgart, also in Filderstadt, wo ich auch heute noch lebe mit meiner Familie, und ich war eigentlich von klein auf, bin ich so in so eine Vermittlerrolle reingerutscht. Also damals zwischen, wie man sagte, Deutschen und Ausländern, weil ich war zwar deutsch, aber irgendwie doch von woanders. Oder dann im Studium dann zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, zwischen den verschiedenen Religionen. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Ich bin irgendwie immer so ein Brückenbauer. Und das ist natürlich etwas, was ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist nicht immer angenehm. Man setzt sich da vielem aus, aber es macht Sinn. Und meine Frau und ich, dann haben wir gesagt, gut, dann bauen wir uns halt unsere Welt zwischen den Strömen und bauen Brücken.
Vermittler, Brückenbauer, ich glaube, die Stuttgarter Zeitung hat Sie mal einen Versöhnungsexperten genannt.
Ja, wobei ich das durchaus schon so sehe. Also ich stehe für Dialog und dafür, Menschen zusammenzubringen, unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch meinen Wehrdienst geleistet und ich bin durchaus auch der Auffassung, dass es Menschen gibt, die sich nicht auf Dialog und Versöhnung einlassen wollen, die hassen, die man auch stoppen muss. Also ich glaube, da ist mir auch sicher auch im Laufe der Jahrzehnte viel Naivität abhanden gekommen. Dialog kann auch scheitern und Frieden ist etwas, das man in jeder Generation neu erarbeiten muss. Und von dem her würde ich sagen, Versöhnungsexperte, ja, das nehme ich an, aber auch das Wissen drum, dass nicht alle Menschen wirklich daran ein Interesse an Versöhnung haben.
Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, 1976 sind Sie geboren, also gar nicht so alt, wie Ihr praller Lebenslauf vermuten lässt. Vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit den ganz unschönen, unappetitlichen Seiten Ihrer Arbeit an. Angriffe, persönliche Angriffe im Netz, Drohungen gegen den Antisemitismusbeauftragten, der sich für den Dialog der Religionen stark macht. Im vergangenen Jahr haben Sie nach einer Twitter-Attacke Strafanzeige gestellt. Was ist da vorgefallen?
Ja, also es ist so, dass ich tatsächlich seit vielen, vielen Jahren im Netz da auch bedroht und beschimpft und beleidigt werde. Das ging schon los so 2010. Da hatte ich dann schon, war ich auf einer Todesliste, auf der auch der Herr Lübcke stand im Internet, auf einem Pranger. Und das wurde über die Jahre immer mehr. Ich habe dann ein Sonderkontingent im Irak geleitet. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja. Und dann waren quasi auch islamistische Stimmen dabei. Und mit dem Thema Antisemitismus ist es natürlich ganz stark auch rechtsextreme Bedrohung. Also da gehört das natürlich auch dazu. Wir haben dann Sicherheitsvorkehrungen, eine sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Polizei. Und ich habe aber auch versprochen, auch meinem Team, dass dann, wenn es wirklich Gewalt enthält, dass wir die Leute dann auch stoppen. Also ich kann ja schlecht sagen, liebe Zivilgesellschaft, liebe Journalistinnen, liebe Wissenschaftler, seid mal alle schön mutig. Aber ich mache nichts, ich passe nur auf mich selber auf, sondern wenn das dann wirklich zu weit geht, dann erstatten wir Anzeige und die Polizei versucht auch die Leute zu ermitteln. In dem Fall war das einer, der hatte dann also geschrieben, ich sei ein falscher Jude und hätte meine Daseinsberechtigung verwirkt. Mhm. Unsere Polizei konnte ihn ermitteln, konnte herausfinden, wer das war. Und die Staatsanwaltschaft in Dresden hat die Ermittlungen vorerst eingestellt mit der bemerkenswerten Begründung, ich sei ja nun mal, führte ein interreligiöses Leben, Also meine Frau ist Muslimin und sei eben Antisemitismusbeauftragter. Das klang so ein bisschen wie selber schuld. Und da haben wir Rechtsmittel eingelegt. Also ich wünsche mir auch, dass man, wenn man dann solche Menschen kriegt, dass man da auch vorgeht. Nicht, weil mir das jetzt persönlich wichtig wäre, dass solche Leute bestraft werden, sondern schlicht und ergreifend, dass sie aufhören, dass wir sie rechtzeitig stoppen, bevor sie wirklich sich und anderen etwas antun.
Also diese Geschichte vom vergangenen Jahr ist auch noch nicht ausgestanden, noch nicht zu Ende. Wie oft kommen solche Anfeindungen vor, Herr Blume? Bei Facebook sind Sie ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, nach Beschimpfungen ausgestiegen. Ja, und vor allem, Sie haben es angedeutet, wie lebt man mit so einer permanenten Bedrohung, der Sie sich ja da immer wieder aussetzen? Ist das jetzt anders, wenn Sie als Antisemitismusbeauftragter hier zu uns ins Studio kommen? Kommen Sie da anders als Gast XY?
In einer gewissen Hinsicht ist es natürlich so, dass für Menschen, die an Weltverschwörungen glauben, bin ich eine Projektionsfläche geworden. Das ist klar. Also der Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, Jesidinnen aus dem Irak gerettet hat und jetzt für die Juden arbeitet. Also ich verstehe die sogar. Da ist sozusagen alles dabei, was halt nach Rassismus und Antisemitismus gar nicht geht. Und dann finden die mich natürlich auch im Internet leicht. Ich war Gemeinderat, ich bin Religionswissenschaftler, also man kann mich dann auch gut finden. Und das ist auch alles okay. Also ich weiß ja, die meinen gar nicht mich. Die meinen eine Projektionsfläche. Die denken, ich habe ein Raumschiff im Garten und wäre Teil von einer reptiloiden, zionistischen Weltverschwörung und so ein Käse. Und für die bin ich quasi dann einfach ein Adressat ihres Hasses. Damit kann man umgehen. Erfreulicherweise ist meine Frau auch sehr mutig. Also auch damals, als ich in den Irak bin, hat sie das unterstützt. Und wir passen auf. Wir haben Sicherheitsmaßnahmen für unsere Familie, auch in Absprache mit der Polizei. Aber wir haben halt auch gesagt, wir lassen uns nicht einschüchtern. Denn das wollen diese Leute ja. Sie wollen Angst und Terror verbreiten und quasi die Menschen, die dialogoffen sind, zum Schweigen bringen. Und da habe ich gar nicht die Wahl. Wenn ich mich jetzt zurückziehen würde aus dem öffentlichen Leben, würden die ja nicht aufhören. Also von dem her sage ich mal so, ich habe im Irak keine Angst zugelassen und dann fange ich in Baden-Württemberg nicht damit an.
Und im Internet auch nicht. Also interessant fand ich ja, dass Sie trotz der Bedrohungen oder vielleicht gerade deshalb privat ziemlich aktiv sind bei Twitter. Vor allem dort haben Sie fast 19.000 Follower. Zum Vergleich, der Antisemitismusbeauftragte, der Sie ja auch sind, dem folgen nur ganze 600 Menschen bei Twitter. Warum ist Ihnen das so wichtig, da in den sozialen Medien in Erscheinung zu treten?
Ja, also ich bin quasi von der Ausbildung her ja Religionswissenschaftler. Die Doktorarbeit war Religion und Hirnforschung und habe mich sehr auf das Thema Medien spezialisiert. Also das nächste Buch handelt auch vom Thema Christentum und Medien. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich diese Dinge nicht nur abstrakt beschreibe, sondern auch wirklich erfahre. Wir erleben gerade eine Umwälzung, die nur vergleichbar ist mit der Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert in Europa. Und da ist es keine Alternative zu sagen, ich gucke mir das nur von außen an. Da muss man teilnehmend beobachten, Erfahrungen machen. Ich ziehe auch Grenzen, also Facebook zum Beispiel, die also eine ganz schlimme Struktur haben, wo sich Leute in Gruppen radikalisieren, wo man Direct Mails schicken kann. Da war es dann wirklich so, dass ich oft morgens aufgestanden bin und 20, 30 Hassmails schon vor dem Frühstück hatte. Und das ist etwas, das möchte man nicht. Das braucht man auch nicht. Und ich bin damals ausgestiegen, werde ich nie vergessen, das kam dann sogar in den Abendnachrichten, dass einer mal sagt, so geht das hier nicht weiter, wir müssen aufhören, diesen Hass zuzulassen. Und inzwischen, wir haben es ja in Amerika gesehen, wohin das führt. Mhm. Auf Twitter ist es so, da gibt es natürlich auch sehr viel Emotionalisierung und auch sehr viele Trolle und Menschen, die sich gegenseitig anschreien, sogenannte Bienenschwärme. Wurden also Gruppen da aufeinander prallen. Und da mache ich es zum Beispiel so, dass ich jeden Morgen ein Tesla-Kaffee anbiete. Das heißt, es gibt immer einen Tweet von mir, der eher einen ruhigen Inhalt hat, wo ich auf Sachen hinweise, die sonst vielleicht nicht groß wahrgenommen werden. Und den Menschen einfach anbiete, lasst uns diese digitalen Medien nutzen, aber lasst sie uns in einer Art und Weise nutzen, die uns auch als Menschen gut tut und die uns nicht verroht und radikalisiert. Und ich glaube, wenn ich all das nicht tun würde, auch nicht bloggen würde, podcasten würde, dann wäre ich ein schlechter Dozent für Medienethik. Dann wüsste ich ja gar nicht, wovon wir hier reden.
Das morgendliche Tesla-Café digital mit Dr. Michael Blume. Ganz kurz, Ihr Profil bei Twitter, Religions- und Politikwissenschaftler, Demokrat, Doktor, Bücher, Wissenschaftsblogger und Podcaster, Nerd mit christlich-islamischer Familie. Jetzt müssen wir ganz kurz noch sagen, worauf bezieht sich jetzt der Nerd?
Ja, also ich bin so ein klassischer Jugendlicher gewesen, der völlig eingetaucht ist in Fantasiewelten. Also ja, wie gesagt, Sie müssen sich vorstellen, in Filderstadt aufwachsen, keine Kirche angehören, weder so zu den Einheimischen gehören, noch ein Ausländerkind sein, sondern irgendwas dazwischen. Ein Neigschmeckter, wie man im Schwäbischen gesagt hat. Also ich war schon ein bisschen schüchtern und zurückgezogen, habe viel gelesen und habe dann als Jugendlicher mit Fantasy-Rollenspielen so mir das Stottern abgewöhnt und mich sozusagen rausgegraben, damit am Anfang einem sehr kleinen Freundeskreis. Und ja, das ist sozusagen schon auch alles ein bisschen erobert und deswegen auch eine gewisse Dankbarkeit. Ein Arbeiterkind in Baden-Württemberg kann hier studieren und kann sogar einen Doktor machen. Manchmal staune ich immer noch, was einfach möglich ist und wie schön eigentlich Freiheit ist und dass wir das vielleicht auch manchmal gar nicht so zu schätzen wissen, weil meine Eltern haben es in der DDR erlebt oder die Eltern meiner Frau in der Türkei, dass man auch sehr, sehr viel mehr Pech haben kann und in der Freiheit sehr viel weniger Möglichkeiten haben kann. Und deswegen ist mein Bekenntnis zum Nerd. Der Twitter-Account heißt Blume Evolution, weil das tatsächlich am Anfang eigentlich nur um Wissenschaft ging, also Evolutionsforschung, Hirnforschung, aber inzwischen ist es natürlich einfach mein privater Account und der wird einfach immer größer. Und es macht mir aber auch Freude, morgens das Tesla-Kaffee zu erreichen und der manchmal verrückten Welt zu sagen, Mensch, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, wie wir uns immer einreden lassen.
Michael Blume, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen Ihren Namen als den des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten. Seit 2018 sind Sie im Amt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann berufen. Was ist da eigentlich genau Ihre Aufgabe?
Ja, das Amt wurde ja erst damals neu geschaffen und eigentlich jetzt auf Bundesebene geschaffen werden sollen. Aber da gingen dann die Koalitionsverhandlungen länger und dann schlugen mich die jüdischen Landesgemeinden, und zwar Baden und Württemberg, beim Ministerpräsidenten vor und beim Landtag. Und ich war erstmal überrascht und habe gefragt, warum wollt ihr, dass ich das mache? Und sie sagt, Michael, du bist Christ, mit einer Muslimin verheiratet, du hast dich für andere Menschen eingesetzt und du bist Wissenschaftler, vielleicht glauben die Leute ja dir. Also vielleicht glauben sie dir, dass du nicht nur irgendwie Israel-Lobby machst oder so, sondern dass es wirklich wichtig ist, gegen Antisemitismus, gegen Verschwörungsglauben anzugehen. Und dieses Amt musste ja dann erstmal definiert werden. Und mit meinem sehr kleinen Team hängen wir uns da rein und machen da sehr viel. Und ich freue mich auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit sehr, sehr groß ist und habe auch die Zusage, dass die nächste Landesregierung uns auch ein bisschen stärker unterstützen wird.
Es gibt eine ganz neue Studie, neue Zahlen zum Antisemitismus in Baden-Württemberg. Was stellen Sie fest, seit Sie im Amt sind, seit 3 Jahren mittlerweile? Wie verbreitet ist Judenfeindschaft? Wie zeigt sie sich?
Also es ist schon so, dass Antisemitismus nicht unbesiegbar ist. Also man kann vor allem jüngere Menschen gut erreichen, die noch nicht so tief drinstecken. Wenn Menschen 15 Jahre an eine jüdische Weltverschwörung glauben oder sie für möglich halten, dann wird es immer schwieriger. Und das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir also auf der einen Seite uns klar sein muss, wir werden nie alle erreichen. Es wird immer Leute geben, die diesen Hass und Verschwörungsglauben in sich tragen. Aber es lohnt sich trotzdem, um jede Seele zu kämpfen und das Interesse ist auch riesengroß. Die Daten zeigen, dass der sogenannte klassische Antisemitismus, also mit den alten Stereotypen, so ein Stück zurückgeht tatsächlich in Baden-Württemberg, dass aber israelbezogener Antisemitismus, sogenannter Umweg-Antisemitismus, weiter zunimmt, also nach dem Motto, ich mag ja Juden, aber Zionisten mag ich nicht. Und was wir eben auch haben, ist, dass die Menschen, die antisemitisch tendieren, ob jetzt deutscher oder ausländischer Herkunft, dass die sich halt im Internet radikalisieren. Und das ist der Teil, der mir am größten Sorgen macht. Also das heißt, das können, auch wenn das weniger Menschen sind, zahlenmäßig, dann vernetzen die sich, die ziehen sich in Blasen zurück, werden lauter aggressiver und einige greifen dann auch an. Jüdische Gemeinden werden angegriffen. Wir haben eine deutliche Zunahme an Übergriffen, auch gerade im Netz, aber zum Beispiel auch Journalistinnen oder Politiker. Das heißt also, dieser Hass, ja, im Netz fühlt sich das für die Leute an. Sie sind jetzt hier die schweigende Mehrheit. Und hin und wieder findet sich dann einer, der meint allen Ernstes, er muss zuschlagen.
Sie haben bei der Vorstellung der Studie gesagt, vor allem durch das Internet verschieben sich die Grenzen des Sagbaren. Klassische Übergriffe, so habe ich Sie verstanden, werden weniger. Dafür radikalisiert sich der Antisemitismus im Netz.
Genau, also es ist so, Sie müssen heute, wenn Sie zum Antisemitismus tendieren, gar nicht mehr auf einen Stammtisch oder in eine rechtsextreme Partei. Sie können das alles von zu Hause aus. Ja, in eine richtige Facebook-Gruppe, in eine WhatsApp-Gruppe, in eine Telegram-Gruppe. Und da haben Sie dann Leute, die verbringen Stunden jeden Tag damit, sich gegenseitig in ihrem Hass hochzupeitschen. Endlich sagt's mal einer, jetzt ist aber Schluss und die Politiker und diese Greta Thunberg und was nicht alles. Also Hass gegen allen und jeden, vor allem gegen Juden und Frauen. Es geht eigentlich fast immer gegen Juden und Frauen. Und dann peitscht sich das hoch und dann gibt es dann Einzelne, die dann auch tatsächlich dann glauben, sie müssten jetzt losschlagen. Denn das Perfide am Antisemitismus ist ja, und das unterscheidet ihn von anderen Formen des Rassismus, dass die Leute sich einreden, sie wären die Opfer. Da wäre eine riesige Verschwörung. Ja? Die Impfungen oder die Klimakrise, das sei alles nur eine Verschwörung und sie seien die Opfer. Und jetzt soll es um sie gehen und sie verteidigen sich ja nur. Und dann haben sie quasi Leute, die also ihren eigenen Hass und ihre eigene Gewaltbereitschaft vor sich selber rechtfertigen als Notwehr und dann zum Beispiel auf Demonstrationen mit einem Judenstern sich aufkleben, mit ungeimpft oder sich für Sophie Scholl erklären und allen Ernstes quasi sich selber als die Opfer wahrnehmen und ihnen gar nicht mehr auffällt, was sie da eigentlich von sich geben.
Das ist ja auch eins ihrer Bücher, warum der Antisemitismus uns alle bedroht, und in dem Zusammenhang, Sie haben es angedeutet, warnen Sie immer wieder vor Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, wie Sie es lieber nennen. Was sind das für Leute, die Verschwörungsmythen in die Welt setzen oder daran glauben?
Also in der Tendenz kann man sagen, es sind vor allem autoritäre Persönlichkeiten. Was bedeutet das? Es sind Menschen, die vor allem in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass die Welt kein guter Ort ist. Also unsichere Bindungen, vielleicht sogar Gewalt, das Gefühl, die Welt ist bedrohlich, ja, und wenn dich dein Vater schlägt, dann meint er das doch nur gut mit dir, aber du darfst der Pfarrerin und dem Arzt auf keinen Fall davon erzählen, die da draußen, die sind alle böse. Mhm. Und wenn sie mit dieser Haltung zur Welt aufwachsen, dann können sie sogar ein Ingenieur sein oder ein Professor, ein Arzt und trotzdem immer das Gefühl haben, mit dieser Welt stimmt was nicht. Und Verschwörungsmythen, die tun eben genau das. Die spalten quasi die Ängste und das Böse ab. Ich muss mich dann nicht mehr auseinandersetzen mit dem, was mich selber umtreibt. Ja, die Sorge wegen Covid-19 oder Wirtschaft oder die Klimakrise. Sondern ich spalte das ab und sage, die sind schuld. Die sind schuld an allem. Die Verschwörer, die Pharmalobby, die da oben. Und vielleicht kommen wir dazu, warum immer die Juden. Und dann ist die Weltsicht fertig. Dann sind sie selber, sie gehören zu den absolut Guten, zu den unschuldig Verfolgten. Die sind die absolut Bösen und dazwischen gibt es nur noch die naiven Schlafschafe. Und fertig ist die Welt sich, das ist dann ein Dualismus, der fühlt sich für die Leute dann wunderbar an und dann laufen die rum und reden von Liebe und Frieden und verstehen gar nicht, warum andere das komisch finden, dass da Leute mit Reichsbürgerfahnen unterwegs sind, weil sie sind doch die Guten. Aber jeder, der anders denkt und jeder, der sich erlaubt, die Dinge anders zu sehen, gehört dann automatisch zu den Bösen. Und da wird's gefährlich.
Also genau, interessant fand ich, wie Sie das beschreiben. Also man wird ja nicht von einem Tag auf den anderen zum Anhänger von Verschwörungsmythen. Das ist ja ein ganz langsamer Prozess. Sie machen da so eine Art Mehrstufenentwicklung aus. Das fand ich eigentlich ganz interessant, wie Sie das zusammengefasst haben.
Ja, also wir können tatsächlich die Verschwörungspsychologie so in 4 Stufen aufteilen. Und bei der ersten sind wir alle betroffen, weil es gar nicht anders geht. Das ist das Abblocken, das Blunting. Das heißt, wir alle müssen ja entscheiden, wann wir negative Informationen an uns ranlassen. Also auch ich kann nicht 24 Stunden am Tag an die Klimakrise denken, an den Krieg im Jemen, Terror und so weiter. Auch ich muss, um als Mensch, Vater, Kollege, Freund, Ehemann überhaupt zu funktionieren, entscheiden, wann lasse ich die Dinge an mich ran. Mhm. Das ist das Blunting, abblocken. Was Verschwörungsgläubige jetzt machen, sie gehen auf Stufe 2. Sie blocken also diese negativen Informationen nicht nur ab, sondern sagen, die sind schuld. Also den Covid-19-Virus zum Beispiel, den gibt's gar nicht oder der ist ganz ungefährlich, das ist nur eine Grippe und da steckt eigentlich nur die Pharmalobby dahinter oder der Bill Gates. Ja. Also das heißt, da wird dann quasi auf die Stufe 2 eskaliert, das sind dann Verschwörungsmythen, dann entsteht dieser Dualismus. Wir die Guten, die Bösen. Jetzt geht's nicht mehr darum, die Wahrheit herauszufinden, sondern nur noch darum, Recht zu haben. Dann kommt die Stufe 3, das ist dann der Antisemitismus. Jetzt wird quasi gesagt, alles auf der Welt wird kontrolliert von dieser einen Gruppe von Superverschwörern und das seien die Juden. Warum die Juden? Es war die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion der Schrift, die erste Religionsgemeinschaft, wo man gesagt hat, jedes Kind muss lesen und schreiben lernen können. Ja, das war das Judentum, ein Jesus, der im Alter von 12 Jahren 3 Tage im Tempel nörden kann, also auch sozusagen sich völlig vertiefen kann in die Heilige Schrift, das ist jüdisch. Und dann, wenn man das dann auch glaubt, wenn man also glaubt, es gibt diese jüdische Weltverschwörung, kommt die letzte Stufe, die Stufe 4, das ist die Tyrannophilie. Jetzt sucht man sich einen Anführer, der diese vermeintliche Weltverschwörung zerschlagen darf. Und der darf alles, es ist fast immer ein Mann, der darf alles, der hat absolut Recht. Dem unterwirft man sich oder der will man sein. Und diese Tyrannophilie, die führt dann also endgültig in die Radikalisierung. Und das haben wir ja in der Gegenwart, aber das haben wir auch in der Geschichte, selbstverständlich auch in der deutschen Geschichte, leider immer wieder erlebt.
Ja, und jetzt sind wir wieder bei den Aufgaben des Antisemitismusbeauftragten. Was kann der ausrichten, wenn wir vor allem über die Stufen 3 und 4 sprechen? Was ist da Ihre Rolle? Die des Mahners oder können Sie auch aktiv etwas tun? Sie sprechen wahrscheinlich mit den jüdischen Gemeinden vor Ort. Ja, erzählen Sie.
Ja, also auf der einen Seite besteht er ganz stark darin, in die Politik hineinzuwirken, also zu informieren, Vorschläge zu machen, wie machen wir es in der Bildung besser, was können wir im Bereich Integration tun, wie wird der Schwerpunkt bei der Polizeiausbildung sein. Also da geht schon los, das ist quasi nach innen, dann nach außen, das, was ich jetzt ja auch gerade tue, also Menschen informieren, sie davor zu schützen. Wenn man es einmal verstanden hat, fällt man eigentlich in diesen Verschwörungsglauben nicht mehr rein oder ist zumindest besser dagegen geschützt, kann aber auch vielleicht andere besser verstehen, die da schon drin stecken. Zum Beispiel das Parlament möchte deswegen auch alle 4 Jahre einen Bericht von mir mit Handlungsempfehlungen, also da auch ganz in die Öffentlichkeit reinwirken und dann natürlich auch die wissenschaftliche Arbeit gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel meine Kollegin aus Nordrhein-Westfalen hat jetzt eine Studie rausgebracht zu Rap-Musik, wo quasi Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Gangster-Rap erforscht haben, die Auswirkungen. Also so können wir gemeinsam schon einiges erreichen. Ich möchte es mal so sagen, man kann am Anfang Menschen noch davor bewahren, in diesen Verschwörungsglauben abzurutschen. Wenn sie dann schon tiefer drinnen sind, dann kann man immerhin noch verhindern, dass sie sich weiter radikalisieren. Und wenn auch das nicht mehr möglich ist, dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir zum Beispiel die Synagogen auch beschützen. Zum Beispiel schon vor dem Anschlag von Halle hatten wir in Baden-Württemberg eine Sicherheitskonferenz mit der Polizei, dem Innenministerium in der jüdischen Gemeinde, haben mit denen ein Sicherheitskonzept abgesprochen und das hat super funktioniert. Und da ist dann zum Beispiel ein Vorschlag von mir gewesen, auch an den Landtag, lasst uns Polizeirabbiner einführen, wie es die in den USA schon gibt und in Israel. Wir haben ja sehr gute christliche Polizeiseelsorger. Warum sollte es nicht auch jüdische geben, dass unsere Polizistinnen und Polizisten auch überhaupt mal die Chance haben, Juden kennenzulernen? Sie müssen sich vorstellen, ganz viele von denen bewachen die Synagogen, waren aber selber noch nie drin. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, eigentlich sollte es dazugehören, dass jede Polizistin und jeder Polizist in unserem Land einmal die Chance hat, eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge auch von innen zu sehen und so quasi kommen wir da voran.
Herr Blume, wenn man das so hört, könnte man meinen, Sie müssen immerfort mahnen und warnen. Ist das nicht bedrückend auf Dauer oder gibt es auch die schönen Seiten Ihres Berufs, von denen wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben?
Also das stimmt, ich bin ja ständig am Nerven sozusagen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich darauf hinweise, dass die Nazis die Buchstabiertafel 1934 verändert haben und alle jüdischen Namen rausgeschmissen haben. Ja. Also es hieß mal D wie David, nicht D wie Dora. Es hieß S wie Samuel, nicht S wie Siegfried. Und es hieß zum Beispiel auch N wie Nathan und nicht N wie Nordpol. Ja. Nordpol ist nicht mal ein Name. Da habe ich gesagt, Leute, das können wir nicht so lassen. Die Nazis haben da eingegriffen. Und da kriege ich natürlich ganz viele Mails dazu und Anrufe und so weiter. Ich darf gar nicht mehr selber ans Telefon. Aber das meiste ist schon so, dass sich Leute sehr, sehr interessieren und das auch interessant finden. Aber es gibt natürlich auch immer welche, die sich ärgern und die sagen, also die häufigste Rückmeldung ist nach dem Motto, Herr Blume, gegen Antisemitismus kämpfen ist ja wichtig, aber machen Sie es bitte woanders. Ja, nicht bei mir. Gucken Sie bei den Muslimen, den Linken, den Rechten, irgendwo anders, aber nicht bei mir. Die schönen Momente, die gibt's halt auch. Das ist natürlich, wenn Menschen sich interessieren, wenn wir E-Mails bekommen zum Podcast, wo Leute sagen, also seitdem meine Tante jetzt ihren Podcast hört, wir können wieder miteinander reden, sie findet da raus. Das sind tolle Momente und vielleicht der schönste war einmal eine Veranstaltung mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Baden, dem Rami Suleiman. Ich hatte Befunde vorgestellt, hatte gezeigt, wie durch das Internet die Radikalisierung funktioniert, habe gesagt, wir werden gemeinsam aufpassen müssen, also der Antisemitismus ist wieder da. Und der Rami sagte dann vor versammelter Runde, er sagte, Michael, du hast recht, der Antisemitismus ist wieder da, aber diesmal ist eine Sache anders, wir sind nicht alleine. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir das Gefühl, die Regierung beschützt uns, die Medien, die meisten, die Kirchen, die demokratischen Parteien, zum ersten Mal sind wir nicht mehr alleine. Und das ist natürlich ein Moment, da merken sie dann, okay, dieses Amt ist vielleicht nicht immer spaßig, aber es macht Sinn.
Wir sind gerade im Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Bundesweit gibt es ein Festprogramm, das meiste Corona-bedingt leider nicht mit Präsenzveranstaltungen verbunden. Das muss Ihnen ja besonders wehtun, Herr Blume, oder? Dabei wären die ja gerade so wichtig, dass man sich begegnet, sich sieht, dass man sich die Hand reicht, miteinander ins Gespräch kommt, sich in die Augen schaut.
Ja, also ich bin absolut der Auffassung, dass alleine nur intellektuelles Wissen über andere Religionen und Kulturen, das ist gut und wichtig und unverzichtbar, aber alleine das hilft nicht. Es kommt die Begegnung dazu. Man muss sich kennenlernen, man muss mal miteinander gegessen haben, gelacht, geweint. Dann entsteht echte Begegnung und das trifft natürlich auf alle Kulturen und Religionen zu. Aber ich sage das jetzt mal quasi hier als Ansage, ich behaupte, wenn man in Deutschland wirklich gebildet sein möchte, dann muss man einmal im Leben Israel bereist haben. Man muss einmal im Leben die Vielfalt der Kulturen und Religionen, die Städten, wo Jesus gelebt und gewirkt hat, das gehört dazu, dass man diese Möglichkeit hat. Und ich kämpfe zum Beispiel darum, dass wir schon jungen Menschen ermöglichen, und zwar Deutschen mit und ohne Migrationsgeschichte, an Austauschprojekten teilzunehmen, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und ich hoffe, dass bald auch wieder viele Erwachsene oder viele Familien einfach auch reisen können. Ja, ich war oft in Israel, oft in den arabischen Ländern. Das gehört zu meinen Aufgaben schon vor dem Antisemitismusbeauftragten und als Wissenschaftler dazu. Und jedes Mal habe ich da was gelernt. Hier in Baden-Württemberg wollten wir diesen neuen Aspekt bringen, dass wir gesagt haben, Leute, das Judentum besteht nicht aus trauriger Kletzmusik und körnigen Schwarz-Weiß-Bildern von Leichenbergen. Es ist ein Problem, wenn Menschen das Judentum nur über den Holocaust kennenlernen und überhaupt gar keinen Bezug haben zum lebendigen Judentum. Also junge Jüdinnen und Juden haben mir gesagt, das ist für sie schwierig, wenn sie dann im Freundeskreis sagen, ja, ich bin Jude, und die Antwort ist, oh, das tut mir aber leid. Ja, kein junger Mensch möchte bemitleidet werden. Und Mitleid ist auch nicht Respekt, sondern es wäre doch viel schöner, es gibt ein natürliches Miteinander. Und deswegen haben wir zum Beispiel letztes Jahr schon entschieden, dass wir gesagt haben, da wussten wir noch nicht, dass es nochmal einen Lockdown geben würde. Wir machen keinen Kongress, weil auf einen Kongress kommen eh die Leute, die schon eine gemeinsame Meinung haben, sondern wir machen einen Film für die Schulen, Jung und Jüdisch. Den finden Sie inzwischen auch kostenlos im Internet. Lehrerinnen und Lehrer kriegen auch Material dazu zum Einsatz im Unterricht. Einfach mal Jung und Jüdisch anschauen, wo einfach mal junge Juden aus Baden-Württemberg ihre Sicht der Dinge, ihr Leben vorstellen und man feststellt, Mensch, das sind ja ganz normale Menschen, die sind auch gar nicht alle religiös, die sind genauso vielfältig wie Christen, Muslime oder Humanisten auch.
Sie hören SWR 2, die Sendung Zeitgenossen. Bei uns ist Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Reden wir über Michael Blume, wie er zu dem wurde, der er heute ist. 1976 sind Sie in Filderstadt geboren, das hatten wir schon. Wären Sie 2 Jahre früher zur Welt gekommen, würde man sagen, Sie kommen aus der ehemaligen DDR, ne? Erzählen Sie mal.
Ja, also es ist so, dass meine Eltern in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind und mein Vater dann eigentlich auch alle Chancen hatte. Er war sogar dann Offizier in der NVA, aber ihm hat die Freiheit gefehlt und vor allem hat ihn sehr gestört, dass das Alte und Schöne dort so vernichtet wurde. Also Quedlinburg, wo er aufgewachsen ist, da hat er mir dann erzählt, da ist ein Turm eingerissen worden und man hat nicht einmal die Möbel, die es da noch gab, und nicht mal die Sachen gerettet. Und er wäre gerne Restaurator gewesen. Er hätte gerne das Schöne aus der Vergangenheit auch irgendwie bewahrt. Also das war nicht mal politisch, das war eher eine ästhetische Sache. So geht man nicht mit Kultur Kultur um. Und was er natürlich nicht geahnt hat, war, dass die das längst gewusst haben. Auf seiner Stube war bereits ein Stasi-Mann. Und als er sich dann zur Flucht entschlossen hatte, wussten die das bereits. Und er wurde dann verhaftet und war dann über ein Jahr in verschiedenen Foltergefängnissen. Wusste teilweise nicht mal mehr wo. Er hat nur angedeutet, was dort alles passiert ist, weil das wohl auch sehr traumatisch war. Und ist dann später eben gemeinsam mit meiner Mutter freigekauft worden. Wir sind quasi dann, meine Schwester und ich, schon im Westen aufgewachsen, so zwischen den Welten. Und man muss sich vorstellen, wir hatten hier ja auch keine Verwandten oder so, sondern landeten wirklich in einem Ort, wo es auf der einen Seite die alteingesessenen Bauernfamilien gab mit großen Häusern und Äckern und auf der anderen Seite die Zugewanderten, vor allem auch ausländische Herkunft. Und wir waren da mittendrin.
Wie sehr hat Sie das Schicksal Ihrer Eltern geprägt? Sie selber haben ja die DDR, wie Sie sagen, eigentlich nie kennengelernt.
Ja, also ich war jedes Jahr, wenn es ging, im Sommer da, weil meine Mutter und wir Kinder konnten einreisen. Die DDR hatte ja ein Interesse dran, dass da auch Geld fließt. Mein Vater durfte tatsächlich nie wieder. Das heißt, wir mussten jedes Jahr entscheiden, wo feiern wir Weihnachten und mit wem feiern wir Weihnachten. Entweder mit dem Vater oder mit den Großeltern, dem Rest der Familie. Ich weiß noch als Kind, wenn man dann diese Grenzanlagen gesehen hat und die Wachen mit den Gewehren und so weiter oder auch die Angst oder die Tränen der Großmutter. Ich habe einmal sie nach einer Banane gefragt, weil ich einfach als Kind natürlich keine Ahnung hatte, dass sie mir diesen Wunsch nicht erfüllen konnte. Und ich weiß noch, dass sie unheimlich geweint hat, weil sie einfach leid getan hat, dass sie ihrem Enkel einen so einfachen Wunsch nicht erfüllen konnte. Also das sind so Kindheitserinnerungen. Und wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann ist das sicher eine ganz große Dankbarkeit. Ich weiß, keine Demokratie ist perfekt, auch die Bundesrepublik nicht und die Europäische Union nicht. Und es passieren immer Fehler. Ich arbeite ja selber in Politik und Verwaltung und es menschelt überall. Und es ist oft ziemlich schwierig, auch Reformen durchzubekommen. Aber trotzdem ist es einer der besten Orte, wo man aufwachsen und leben kann. Und als es damals losging in den 90er Jahren, die sogenannte Politikverdrossenheit und Kinder aus gutem Hause, die alles hatten und die im Frankreich-Austausch waren, angefangen haben zu sagen, Politik ist doof und langweilig, da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt. Da habe ich damals gesagt, also ihr wisst doch gar nicht, wie gut wir haben und in größten Teilen der Welt würden sich die Menschen das wünschen. Und bin dann ja auch einfach aktiv geworden, engagiert geworden und kam dann da nie wieder raus. Also Junge Union, Jugendgemeinderat, Gemeinderat und dann eben die Wissenschaft und jetzt das Staatsministerium. Ich bin aus der Nummer nie wieder rausgekommen. Ich habe noch einen richtigen Beruf gelernt. Ich habe Banker gelernt, klassisches Arbeiterkind, das aufsteigen will, erstmal eine gute Ausbildung machen und so. Aber ich habe schon gemerkt, in der Bank alleine, das hätte nicht gereicht. Das war mein erster Plan, Banker tagsüber und dann irgendwie Gemeinderat oder Freiwillige Feuerwehr. Aber es ist dann doch die Wissenschaft geworden, die große Liebe neben meiner Frau.
Leben Ihrer Frau, das wollte ich gerade ansprechen. Zera, Ihre Frau, eine Muslimin, haben Sie in der Schule kennengelernt in Filderstadt, haben mit ihr zusammen drei Kinder und haben dann 1998, war das glaube ich, die Christlich-Islamische Gesellschaft mitgegründet, waren deren Vorsitzender. Was waren Ihre Beweggründe damals?
Naja, Sie müssen sich einfach vorstellen, ich war ja nicht im Rallye-Unterricht, ich war ja nicht mal getauft, ich gehörte zu keiner Kirche und im Ethikunterricht saß da neben mir dieses Mädel und die war total nett und ich war eben auch ja tatsächlich interessiert an dem, was Menschen glauben. Ich hatte ja selber keine Religion, aber meine Eltern haben gesagt, du, es ist ein freies Land, also schau dich um. Und dann habe ich sie halt mal gefragt, Mensch, ihr habt doch auch so ein Buch und so ein Gott, kannst du mir davon mal erzählen? Und sie hat mich dann eingeladen, also in Anwesenheit ihrer Schwester, das hatte alles seine Sittsamkeit. Und so lernte ich dann quasi diese Kultur kennen. Und wie gesagt, wir sind jetzt 24 Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Also der interreligiöse Dialog kann fruchtbar sein, das können wir empirisch bestätigen. Es hat sich dann quasi so ergeben, dass einfach diese Neugier auf das, was Menschen glauben, das war das, was mich angetrieben hat. Mir ist ganz klar als Wissenschaftler, ob es Gott gibt oder nicht, oder ob es Menschenrechte gibt oder nicht. Das sind Glaubensfragen, die sind überempirisch, an die können wir glauben oder nicht. Aber warum Menschen überhaupt in der Evolution so geformt wurden, warum wir Gehirne haben, die religiöse, spirituelle Erfahrungen machen, wie sich Religiosität ausprägt, wann sie friedfertig, wann sie fundamentalistisch wird, das sind Fragen, die begeistern mich heute noch genauso wie damals. Und ich habe es nie bereut aus dem Volkswirtschaftsstudium, obwohl ich einen Spitzen-Azubi, so nannte sich das, wenn man einen Einserabschnitt hatte, war man Spitzen-Azubi, die immer noch die Hoffnung hatten, ich komme in die Bank zurück. Aber nein, die Religions- und Politikwissenschaft, das war das dann, wo ich wirklich glücklich geworden bin.
Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ja. Also ich bin dann als junger Erwachsener getauft worden. Der Pfarrer war so cool, dass er auch meine muslimische Verlobte gebeten hat, die Taufkerze anzuzünden, denn sie war an einem katholischen Gymnasium. Sie wusste am Anfang viel mehr vom Christentum als ich. Ja, wir sind also tatsächlich eine christlich-muslimische Familie und ich bin praktizierender Christ und ich würde sagen, ich lebe einen liberalen, ja auch spirituellen Glauben. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich es ja nie verteidigen musste. Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss irgendwie den Glauben gegen die Evolutionstheorie verteidigen oder so, sondern das wissenschaftliche Verständnis war ja schon da. Mhm. Und der Glaube kam noch dazu und das ist eine feine Sache. Also ich bin nicht nur schwäbischer Christ, sondern glücklicher schwäbischer Christ. Und das muss man ja erstmal hinschaffen, dass man da die Kirchensteuer gerne zahlt.
Ich hätte vorhin beinahe gefragt, an welchen Gott glauben Sie denn? Weil in Ihrem Leben kam ja die Muslimin zuerst und dann der Protestantismus, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nee, ganz im Ernst, in welcher Religion fühlen Sie sich ja am besten aufgehoben?
Ja, also ich bin wirklich aus Überzeugung und gerne Christ, weil ich das schön finde, dass da quasi ein Mensch im Mittelpunkt steht. Also Gott offenbart sich nicht als Buch oder als Lehre, sondern als Person. Aber gleichzeitig sehe ich die Religion als Netzwerk und aus jeder kann man unglaublich viel lernen. Also jetzt zum Beispiel bei den Jesiden in Lalisch, das ist deren heiliges Tal, das auch schon von Karl May beschrieben wurde durchs wilde Kurdistan. Er war ja nie da, aber er hat es recht gut beschrieben. Aber da wurden uns zum Beispiel bunte Eier überreicht, wie wir sie bei uns zu Ostern kennen. Das ist dort ein jahrtausendealter Brauch, dass Mitte April am Roten Mittwoch bemalte Eier überreicht werden. Und da merkt man plötzlich, wie die verschiedenen Religionen auch miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflusst und durchdrungen haben. Und von dem her würde ich sagen, ich habe also auf der einen Seite meinen religiösen Glauben, aber hatte nie ein Problem darin, in anderen Religionen und Weltanschauungen das Unterschiedliche anzuerkennen und das Gemeinsame auch zu sehen. Ich glaube tatsächlich, es gibt nur einen Gott und wer diesen Gott verwendet, um Menschen von der Liebe wegzubringen oder gegeneinander aufzuhetzen, da würde ich sagen, da haben wir ein Problem. Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist er für alle Menschen da und nicht dafür, dass wir uns gegenseitig totschlagen.
Da sind wir wieder beim Versöhnungsexperten Michael Blume. Vielleicht muss man es nochmal sagen, Sie stehen ja, wenn ich richtig gerechnet habe, seit dem 27. Lebensjahr im Dienst des Landes Baden-Württemberg, zuständig für den interkulturellen Dialog, die Integration und dann auch mal für den Schutz jesidischer Mädchen und Frauen, die aus dem Nordirak nach Baden-Württemberg geholt wurden, nicht?
Ja, also das war sicher das härteste Jahr meines Lebens, aber vielleicht auch das sinnvollste. Das Land hatte beschlossen, wir nehmen bis zu 1000 Frauen und Kinder auf, die Opfer des sogenannten Islamischen Staates geworden sind. Das war 2014, Flüchtlingsgipfel. Ich war Referatsleiter und hatte das mit vorbereitet. Und man hat damals gedacht, das kriegen wir irgendwie über den Bund hin. Aber der Bund hat gesagt, ja, ja, liebe Baden-Württemberger, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber dann schickt ihr eigene Leute darunter und jeder einzelne Visumsantrag, jeder wird von euch unterschrieben. Also wir halten uns da raus, ihr könnt das machen, aber dann auf eigenes Risiko. Und am Tag vor Weihnachten 2014 fragte mich dann Ministerpräsident Kretschmann, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu machen. Dann hatte ich über die Weihnachtsfeiertage ein gutes Gesprächsthema mit meiner Frau und sie hat es aber Gott sei Dank mitgetragen, weil wenn man gefragt wird, bist du bereit, so viele Menschenleben zu retten, wenn man da Nein sagen würde, würde man nicht mehr in den Spiegel gucken können. Also ich musste das machen und ich will auch mal sagen, was mich bis heute trotz allem Leid und Extremismus und Gewalt, die wir dort natürlich gesehen und erlebt haben, trotzdem auch positiv gestimmt hat, war, ich musste nur 14 Leute fragen, um 12 Freiwillige zu finden. 12 Menschen, die mitgegangen sind und die ja mir auch irgendwie ihr Leben anvertraut haben. Zum Beispiel auch Studentinnen dabei, die die kurdische Sprache sprechen konnten. Also es gibt sehr viel Böses, aber es gibt auch sehr, sehr viel Gutes, auch hier in unserem Land.
Michael Blum ist bei uns bei den SWR2-Zeitgenossen, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Herr Blume, so viel, glaube ich, ist schon klar geworden. Sie sind jetzt nicht derjenige, der, wenn es brennt, sich in seiner Behörde verschließt. Im Gegenteil, es drängt Sie dann erst recht raus an die Öffentlichkeit. Das passiert auch auf der eigenen persönlichen Website oder als Lehrbeauftragter oder als Blogger oder als Podcaster. Darauf möchte ich noch mal kurz zu sprechen kommen, auf die Verschwörungsfragen, so heißt der Podcast. Was machen Sie da?
Ja, als dann klar war, dass der Lockdown kommt und ich die ganzen Veranstaltungen, die ich wirklich gerne gemacht habe in Kirchengemeinden, Rathäusern und nicht mehr würde durchführen können, und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir endlich den Podcast, an dem wir schon länger gedacht haben. Und wir haben am letzten Tag vor dem ersten Lockdown noch schnell das Equipment eingekauft und haben dann losgelegt. Warum? Wir wissen natürlich, zu Veranstaltungen eines Antisemitismusbeauftragten kommen normalerweise Menschen, die entweder schon eigentlich sehr weit sind, sehr gebildet sind oder aber zumindest sich positiv für das Thema interessieren. Aber die wirklich schwierigen Fälle, die Menschen, die vielleicht an der Kippe stehen zum Antisemitismus oder Rassismus, die kommen normalerweise nicht zu so einer Veranstaltung. Und deswegen war die Idee, wir machen einen Podcast, wir machen ihn in schriftlicher und mündlicher Form, damit wir auch die Menschen erreichen, die eben nicht zu einer Veranstaltung kommen würden. Es ist dadurch ein bisschen natürlich steifer, jetzt nicht so wie wir unterhalten uns hier locker, sondern mit meinem Team, wir entwickeln die Texte und ich lese das dann. Es hat ein relativ hohes Niveau. Wir bekommen aber sehr viele Rückmeldungen, dass genau das gewünscht ist. Also dass es gibt auch ein Bedürfnis, dass Menschen sagen, ich will tiefer in die Themen einsteigen, mich interessiert das. Die Menschen schicken uns Fragen, die sagen, was ist damit, was hat es damit auf sich? Und wir sind mit der Resonanz also sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Und eine sehr schöne Mail war dann eben auch schon recht am Anfang, dass jemand gesagt hat, das hilft wirklich auch meiner Tante da rauszukommen. Und so kriegen wir hin und wieder auch Rückmeldungen, wo Menschen wirklich sagen, das hat ihnen geholfen oder auch sie haben es jemandem empfohlen und das hat der anderen Person geholfen. Und das ist ja jetzt wirklich nicht etwas, das man als Beamter jeden Tag erlebt.
Also Verschwörungsfragen, der Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen von und mit Michael Blume. Jetzt hoffen wir, Herr Blume, in diesem zweiten Corona-Jahr, dass das Impfen Wirkung zeigt. Ist das nicht das beste Argument gegen jede Form von Verschwörungsmythen?
Ja, also wenn Argumente wirken würden, wäre es das. Es ist so, dass ich leider schon letztes Jahr die Prognose machen konnte und sie hat sich ja leider bestätigt, dass auch wenn das vorbei ist, trotzdem weiter Menschen an Verschwörungsmythen glauben wollen. Jetzt glauben sie vor allem an den sogenannten Great Reset. Also das heißt, dass die ganze Covid-19-Pandemie und auch die Impfungen seien Teil einer Weltverschwörung, die sich um die Klimakrise drehe. Da ginge es darum, die Wirtschaft umzubauen und die Bevölkerung zu dezimieren. Das sei alles ein riesengroßer Plan der Juden und vom Weltwirtschaftsforum. Und das hat sehr stark zugenommen, nachdem Donald Trump die Wahl verloren hat. Also an ihn haben sich viele QAnon und auch viele Querdenker in Deutschland so geklammert. Donald Trump sollte derjenige sein, der die vermeintliche Weltverschwörung zerschlägt. Und seitdem er weg ist, wechseln sehr viele in diesen Great Reset-Verschwörungsmythos. Mhm. Ganz kurz, ganz knapp gesagt, Sie können sich das einfach so vorstellen, auch an sich selber. Stellen Sie sich vor, Sie haben Monate Ihrer Zeit investiert, Sie haben Geld eingesetzt, Sie haben sich mit Verwandten und Freunden überworfen, Sie haben so viel in den Verschwörungsglauben investiert und dann verliert der Trump die Wahl und alles kommt anders. Dann erleiden Sie richtige Schmerzen. Also kognitive Dissonanz nennt sich das. Und ein Teil der Menschen findet dann da wieder raus. Aber der größere Teil sagt, ich suche mir jetzt eine neue Verschwörungserzählung, dass das wieder alles Sinn macht und eskaliert weiter. Also das heißt, ich fürchte, wir werden auch in den nächsten Jahren noch Verschwörungsbewegungen haben und wir werden leider auch in Einzelfällen mit Gewalt rechnen müssen.
Stellen wir uns vor, diese Pandemie geht wirklich irgendwann vorbei, ist im Moment noch ein bisschen schwer, sich an den Gedanken wirklich zu gewöhnen. Wird das Ihre Arbeit einfacher machen oder schwieriger?
Ich glaube, es wird Sie eher ein Stück schwieriger machen, weil die meisten Menschen werden sich beruhigen und die meisten Menschen werden gar nicht mehr verstehen, wie man an solchen Verschwörungskram glauben kann. Aber die Leute, die schon im Verschwörungsglauben drin sind, die werden sich weiter radikalisieren und zum Beispiel die Maßnahmen zum Klimaschutz, den Umbau der Wirtschaft, das wird sich für sie anfühlen als Teil dieser Weltverschwörung. Also das heißt, wir werden es da mit sehr fanatischen Leuten zu tun haben, mit einem großen Hass auf Juden und Frauen. Und insofern fürchte ich werden die nächsten Jahre noch ein bisschen ruppig und heftig, aber mein Team und ich, wir stehen bereit und wir tun, was wir können.
Und ganz persönlich, was werden Sie als erstes tun, wenn die Pandemie vorbei sein sollte? Ein Tesla-Kaffee nicht nur bei Twitter, sondern wo?
Meine große Tochter macht gerade Abitur und wir sehnen uns danach, das mit ihr feiern zu können. Und dann habe ich eine Einladung nach Israel, die dort wissen wollen, wie das hier mit dem Antisemitismus läuft, wissenschaftlich auch wissen wollen. Das heißt, ich hoffe dann auch einfach wieder mit Menschen, Juden, Christen, Muslime, Humanisten, weltweit zusammenarbeiten zu dürfen und zu gucken, dass man ein bisschen Versöhnung, ein bisschen Brücken bauen kann.
Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Er war heute bei uns bei den SWR2 Zeitgenossen. Herzlichen Dank für den Besuch.